Bernstiels Blickwinkel. Politik aus Stadt, Land und Bund im lockeren Gespräch.
Herzlich willkommen. So schnell vergeht die Zeit. Hier ist nämlich schon meine zweite Folge von Bernstiels Podcast und diesmal fange ich auch direkt selber an. Vielen Dank für das Feedback von euch. Ihr wart nämlich ein wenig irritiert, warum ausgerechnet eine Frau spricht bei meinem Podcast. Aber ich kann euch beruhigen, die Sophie ist natürlich auch wieder mit dabei und wird uns in gewohnter Manier hier begleiten. Hallo Sophie, sag doch mal was.
Hallo, ja, ich grüße euch. Freue mich natürlich, wieder mit dabei zu sein und heute mit dir, Christoph, über das Thema Impfen, Impfstoffe, Hygienemaßnahmen und so weiter zu sprechen. Also das Thema Corona wird uns auch heute noch ein bisschen begleiten.
Ja, du hast das Thema bereits angesprochen und wir werden nicht ganz alleine sein in dieser heutigen Podcast-Folge, denn wir haben uns sachkundige Expertise dazu geholt. Und zwar ist das der Professor Gäckle hier von der Medizinischen Fakultät der Universität Halle. Und der wird beim Thema Impfen, glaube ich, noch einen ganz anderen Input geben können. Und das haben wir deshalb gemacht, damit wir nicht nur so in unserem eigenen Saft schmoren, wie man so schön sagt, sondern einfach auch mal medizinischen Sachverstand dazuhören können und vielleicht auch das eine oder andere Gerücht auflösen können. Also ihr dürft euch auf eine spannende Folge freuen. Und deshalb gebe ich jetzt auch erstmal das Wort zurück an Sophie.
Christoph, bevor wir uns auf Zahlen, Fakten, Infos, Einschätzungen stürzen, lass uns kurz über das Thema derzeit in Halle-Saale sprechen. Der Impfskandal, das große Impfgate. Was sagst du dazu?
Ach so, und ich dachte kurz, es ging um die Niederlagen des HFC, aber ich hatte kurz Hoffnung. Ja, Impfgate, Impfskandal, wie auch immer man das nennen will. Es ist insgesamt absolut nicht schön für unsere Stadt, es ist nicht schön für das Image und es ist vor allen Dingen nicht schön für diejenigen, die seit langem auf einen Impfstoff warten und ihn nicht bekommen. Aktuell wissen wir leider noch nicht so viel, was tatsächlich passiert ist. Was wir wissen ist, dass es Impfungen gab seit Dezember, dass bei diesen Impfungen offensichtlich Reststoffe übrig geblieben sind und dass diese Reststoffe verimpft wurden an eine Personenzahl in Höhe von 585 Personen, also wirklich kein kleiner Kreis. Und leider muss man sagen, waren unter diesen Personen nicht nur berechtigte Menschen, sondern wohl scheinbar, und so sieht es offensichtlich gerade aus, viele Menschen, die laut der Impfverordnung einfach noch nicht dran waren. Und da kann man jetzt sagen, da hat man sich vielleicht juristisch korrekt verhalten oder auch nicht. Aber ich sage da ganz klar, nicht alles, was juristisch erlaubt ist, ist moralisch auch korrekt. Und deshalb müssen wir jetzt hier ganz klar auch aufklären. Heute gab es ja sogar noch die Schlagzeile, dass die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlungen auch an sich gezogen hat. Das OB-Büro wurde durchsucht. Damit nimmt das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension an. Ich persönlich bin ganz klar auf der Linie, dass ich sage, wir müssen jetzt hier alle Fakten auf den Tisch bringen. Und wenn es da Fehlverhalten gab, dann muss das geklärt werden und dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Insgesamt bin ich sehr traurig, dass unsere schöne Stadt jetzt mit so einer Schlagzeile schon wieder bundesweit in den Medien ist.
Ja, traurig aber wahr. Ich höre gerade, die Verbindung steht. Professor Dr. Michael Gäckle von der Universität Halle ist uns zugeschaltet, telefonisch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Besten Dank für die Einladung.
Ja, der Christoph Bernstiel wurde eben nach seiner Meinung zum Impfskandal von Halle befragt. Möchten Sie dazu vielleicht auch was sagen?
Naja, also was jetzt in Halle in den letzten, was war das jetzt, so 10 Tagen und auch in den Landkreisen drumherum mit der Verwendung von sogenannten übrig gebliebenen Impfdosen passiert ist, das halte ich für mindestens sehr unglücklich. Ich glaube aber auch von dem einen oder anderen Entscheidungsträger für unverantwortlich. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass irgendwie 5 Impfdosen am späten Nachmittag noch irgendwie verimpft wurden, bevor man sie weggeschmissen hat, sondern es geht um die Art und Weise, wie entschieden wurde, wie mit diesen Impfdosen umzugehen ist. Und es geht darum, wie man danach sich zu diesen Aktionen verhalten hat. Und das, was die Bevölkerung jetzt in den Medien mitbekommt, ist, glaube ich, schon ein Trauerspiel an Aufarbeitung, was hier geschieht. Und das führt natürlich dazu, dass das Ungerechtigkeitsempfinden, was die Verteilung des Impfstoffes angeht, zunimmt, was vielleicht auch die Skepsis gegenüber Impfstoffen steigert und was vielleicht ja dann auch eine negative Auswirkung auf Impfbereitschaft und durch Impfungsquote hat. Und das ist ja etwas, was das Bekämpfen der Pandemie dann deutlich negativ beeinflussen würde. Also ich bin schon, sagen wir mal, ein Stück weit enttäuscht davon, wie hier mit diesem sensiblen Thema umgegangen wurde und ja, vielleicht wie unprofessionell oder auch wenig mutig man sich dann den Vorwürfen gestellt hat.
Wie stehen Sie selber zum Thema Impfen? Würden Sie sich impfen lassen oder sind Sie vielleicht sogar schon geimpft?
Ich würde mich impfen lassen, ja. Aber ich bin natürlich noch nicht geimpft, weil ich nicht zu der entsprechenden Priorität gehöre, die jetzt dran ist. Und ich würde mich impfen lassen, weil die Impfstoffe sind wirksam, die Impfstoffe sind sicher. Und wenn man sich impfen lässt, dann schützt man die Gesellschaft und auch sich selbst.
Stellen Sie sich vor, Professor Dr. Geckle, Sie sitzen im großen Impfzentrum in der Messe in Halle und man fragt Sie, BioNTech, AstraZeneca oder Sputnik, wofür würden Sie sich entscheiden?
Nach der jetzigen Datenlage sind alle drei Impfstoffe wirksam und auch alle drei Impfstoffe sicher. Von daher könnte man im Moment eigentlich würfeln.
Wusste ich noch nicht. Wenn wir vom aktuellen Stand ausgehen, bedeutet das, dass der Lockdown bis zum 7. März angesetzt ist, die Friseure ab dem 1. März wieder öffnen können und auch den Grund- und Förderschulen stets offen, ab dem 1. März wieder ihren Präsenzunterricht fortzusetzen. Können die Friseure in Ihren Augen Infektionstreiber sein, beziehungsweise wird hier das Infektionsrisiko vielleicht sogar steigen?
Weder Friseure noch Friseurinnen sind Infektionstreiber. Sondern wenn, dann sind es höchstens Kunden oder Mitarbeiter, die sich nicht hygieneadäquat verhalten. Und wenn man in einem Friseursalon die Hygienemaßnahmen, die ja allseits bekannt sind, ordnungsgemäß einhält, dann muss man nicht befürchten, dass der Gang zum Friseur ein erhöhtes Infektionsrisiko birgt.
Interessant. Also alles in allem sehen Sie dies unkritisch, vorausgesetzt, die Vorschriften und Hygienemaßnahmen werden sowohl von den Kunden als auch von den Salonmitarbeitern eingehalten. Verstehe ich das richtig?
Ja, ich meine, wenn Sie mit einer FFP2-Maske beim Friseur sitzen und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der Sie dort bedient, auch die entsprechenden Hygienemaßnahmen einhält, dann besteht dort kein besonderes Infektionsrisiko. Ja, und dann spricht jetzt auch nichts dagegen, dass dann eben die Friseure aufmachen und die Kundschaft dorthin geht. Was immer wieder diskutiert wird, ist natürlich das Thema ja aber der Weg zum Friseur und dann der Weg zurück. Da könnte ich ja auch jemanden begegnen. Das ist richtig. Allerdings ist das Infektionsrisiko in der freien Luft sehr gering. Und wenn man mit der Straßenbahn fährt, kann man ja auch mit einer FFP2-Maske fahren, sodass man also, wenn man sich vernünftig verhält, der Gang zum Friseur kein besonderes Risiko ist.
Wir schauen jetzt auf das Thema Schulen. Beim Friseur ist die Zahl der Menschen, die dort aufeinandertreffen, ja sehr übersichtlich. In den Klassenzimmern, in den Klassenräumen sieht das sicherlich ganz anders aus. In den Oberstufen wird es wohl keine Probleme geben, das Tragen von Masken bzw. die Hygienemaßnahmen zu vermitteln und umzusetzen. Anders vielleicht als in Grundschulen. Wie stehen Sie zum Thema Schulöffnung?
Gerade meine Schulen ist ein komplexes Thema. Sie haben angesprochen, man muss unterscheiden zwischen Grundschulen, wo die Kleinsten unterwegs sind, und der Oberstufe. Ich denke, in der Oberstufe kann man mit Hygienemaßnahmen mittlerweile sehr gut steuern und kann dann auch den berühmten Wechselunterricht mit entsprechenden Distanzregeln und Hygieneregeln durchführen, wenn man ihn gut plant. Was die Kleinsten angeht, ist es sicher mit dem Maskentragen schwieriger. Allerdings ist es ja so, dass zunächst mal die Kinder meistens keine Symptome entwickeln, sodass also die Schüler dort selbst jetzt nicht so stark gefährdet sind. Die zweite Frage ist immer, ja, aber tragen die Infektionen woanders hin? Das ist richtig. Das kann man nicht komplett ausschließen, dass sie sich dort infizieren und die dann nach Hause tragen. Aber da könnte man ja mit Schnelltests, die es mittlerweile gibt, die es ja demnächst auch in rauen Mengen geben soll, natürlich Vorsorge treffen und mit diesen Schnelltests eben dafür sorgen, dass infizierte Grundschüler dann eine Zeit lang zu Hause bleiben und später wieder am Unterricht teilnehmen. Und das Ganze muss man schon auch abwägen gegen die Folgen, die es hat, wenn die Grundschüler über Wochen und Monate nicht am Schulunterricht teilnehmen, weil die sind in einer Phase, wo die nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Entwicklung ja mit großer Geschwindigkeit voranschreitet. Und das sind natürlich ein paar Wochen und ein paar Monate Verlust, später nicht mehr wegzumachen. Und hier geht es um eine Risikoabwägung. Und ich denke, man darf jetzt nicht zu einseitig sagen, es muss alles dem Gesundheitsschutz untergeordnet werden, sondern wir müssen auch wirklich schauen, welche Auswirkungen es dann auf die Entwicklung dieser Kinder hat.
Vielen Dank, Professor Dr. Geckle, für Ihre Einschätzung. Herr Christoph, es heißt ja, mit dem Frühling wird die Ausbreitung des Virus ein bisschen problematischer, ein bisschen schwieriger, was ja gut für uns ist. Wie sieht es denn aktuell überhaupt mit den Impfzahlen aus in Deutschland, in Sachsen-Anhalt? Haben wir da einen aktuellen Stand?
Jetzt muss ich erstmal nachfragen. Ich glaube, wenn du sagst, es wird problematischer mit der Ausbreitung des Virus, dann wird das schwieriger aus Sicht des Virus, sich zu verbreiten. Also für uns quasi positiv. Klar, die Leute sind natürlich mehr an der frischen Luft, die Temperaturen sind wärmer. Es wird einfach weniger in der Stube gehockt, sage ich mal so, und auch im Büro. Und es gibt auch gute Nachrichten zu vermelden, ganz klar. Denn das Impfen gegen alle Kritik und gegen allen Vorwurf geht erstaunlich gut voran. Also mit Stand vom 21.02. hatten wir in Deutschland ungefähr 5,1 Millionen geimpfte Deutsche. Und darunter sind ungefähr 1,8 Millionen Menschen, die bereits die Zweitimpfung erhalten haben. Klar, von 84 Millionen ist das immer noch nicht so viel, aber wenn man jetzt mal schaut, dass wir jetzt bei 5 Millionen sind und Anfang Januar, da waren wir irgendwo bei 1 Million, wenn wir in dem Tempo weitermachen, bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir unser selbst gestecktes Ziel von einer Komplettimpfung der Bevölkerung bis September schaffen. Und im Sommer, denke ich, sind wir dann auch so weit, dass uns durchaus Reisen ohne weiteres wieder möglich sein wird, weil wir dann einfach die Zahl der Geimpften erreicht haben werden.
Das macht Hoffnung. Christoph, wie viel Impfstoff hat Europa bestellt und wie viel kriegen wir davon ab? Und welche vielleicht sogar?
Ja, da würde man jetzt sagen, da hast du den Finger in die Wunde gelegt, denn das heißt ja immer, es gibt zu wenig Impfstoff und die anderen haben viel mehr. Jetzt hilft wie immer ein Blick auf die Zahlen, die sprechen nämlich eine ganz andere Sprache. Also, ich habe hier zufälligerweise die Liste vor mir. Ja, also wir haben von AstraZeneca, BioNTech, Pfizer und Sanofi jeweils 300 Millionen Impfdosen geordert. Dazu kommen von CureVac 225 Millionen, Johnson & Johnson 200 Millionen, Moderna auch nochmal 80 Millionen Impfdosen. Das heißt, wenn wir es zusammenrechnen, haben wir weit über 1 Milliarde Impfdosen, die wir tatsächlich verfügen könnten. Es wird also der Zeitpunkt eintreten, da wird Deutschland wesentlich mehr Impfstoff zur Verfügung haben, als wir tatsächlich verimpfen können. Und wir können dann diesen Impfstoff auch sozusagen an weitere Länder verschenken, verkaufen, was auch immer wir dann damit machen. Wir werden ihn auf jeden Fall nicht wegwerfen, sodass ich doch alles in allem sehr positiv gestimmt bin, was die Zukunft anbelangt. Und wir werden es erleben, es fängt jetzt schon an, die Zahl der Geimpften wird rasant zunehmen.
Nun ist ja aber nicht jeder Impfstoff gleich. AstraZeneca ist gerade, hoch im Kurs, was die Wirksamkeit betrifft. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das hast du auch gut ausgedrückt, also hoch im Kurs, was die Wirksamkeit anbetrifft, das stimmt. Entgegen der Gerüchte, dass dieser Wirkstoff eben nicht ganz so zuverlässig sein soll, wie beispielsweise der Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Das ist aber auch wieder geschuldet, ich sag mal, einem Alltagswissen. Ja, also wir alle sind keine Virologen, ich auch nicht, und wir sind auch keine Mediziner. Und jetzt haben sich viele daran gestört, dass dieser AstraZeneca-Wirkstoff angeblich nur eine Wirksamkeit von 60% und 70% haben wird. Aber, was dabei vergessen wird, ist, das Allerwichtigste ist, dass diese Impfung dazu führt, dass es keine schwersten Verläufe der Corona-Infektion oder der Covid-19-Infektion mehr gibt und dass keiner stirbt. Und wenn wir uns das anschauen, dann wirkt der AstraZeneca-Impfstoff genauso gut wie alle anderen auch, also auch mit einer Wirksamkeit von über 90%. Was er eben nicht so gut kann, ist die Frage, kann ich das Virus dann noch weiter übertragen, wenn ich geimpft bin? Dazu gibt es auch kaum noch Studien. Und es gibt vielleicht die eine oder andere Nebenwirkung mehr, was heißt, okay, ich kriege vielleicht einen Schnupfen, was ich bei anderen nicht habe. Aber die zentrale Frage, Schutz vor dem Tod, um das mal so auszudrücken, Schutz vor schwersten Verläufen, die mich ins Krankenhaus bringen, das macht der AstraZeneca-Impfstoff genauso gut wie alle anderen auch. Und deshalb ist die Kritik an dem Wirkstoff auch ein Stück weit überzogen.
Danke für deine Einschätzung. Würdest du dich denn selber mit AstraZeneca impfen lassen?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde wahrscheinlich das nehmen, was da ist. Und wenn man nach der aktuellen Impfreihenfolge geht, dann wird es ja noch ein bisschen dauern, bis ich regulär auch dran bin. Ich würde da auch nicht mich vordrängeln oder irgendwie mein Mandat dafür benutzen, da in der Rangfolge nach oben zu kommen. Und dann mit, jetzt muss man sagen, ist man so Mitte, Ende 30, hat ja Geburtstag. Wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis ich dran bin. Und für mich ist dann vielleicht die Frage sogar schon akut oder aktuell, dass ich mir den Impfstoff vielleicht aussuchen kann. Denn wir haben ja über die Mengen gesprochen, die auf dem Markt sind. Und dann muss ich sagen, dann würde ich den Impfstoff nehmen, der am meisten auch meine Umgebung schützt. Denn als Politiker, und wir sind ja auch im Wahlkampf, werde ich natürlich viele Menschen treffen. Und dann möchte ich nur nicht nur mich schützen, sondern auch sicher sein, dass ich das Virus nicht weitergebe. Und würde mich dann, wenn ich das dann darf, für den Impfstoff entscheiden, der am besten davor schützt, das Virus auch weiterzugeben. Da entwickeln sich ja die Erkenntnisse momentan von Tag zu Tag weiter. Also kann ich es jetzt noch nicht prognostizieren. Wenn es AstraZeneca ist, dann nehme ich natürlich auch den. Da bin ich relativ stumpf.
Wir können ja bezüglich der Wirksamkeit oder der Funktionalität der Impfstoffe die Frage auch direkt mal an den Professor Dr. Geckle weitergeben. Ist AstraZeneca in seiner Wirksamkeit tatsächlich schwächer, beziehungsweise was ist neu oder anders im Vergleich zu BioNTech und Moderna?
Das ist, also BioNTech und Moderna, diese beiden Impfstoffe sind neuartig. Wenn man sich jetzt mal so kurz ein bisschen darstellen möchte, was für Impfstoffe gibt es denn, dann gibt es drei Arten von Impfstoffen. Mal ganz grob formuliert. Es gibt die Art von Impfstoff, wo sie das Virus an sich nehmen, unschädlich machen oder ein paar Eiweiße daraus isolieren und das als Impfstoff verwenden. Und dann gibt es einen Impfstoff, wo sie Merkmale dieses Virus in ein unschädliches Virus verpacken und dann als Impfstoff verwenden. Das ist das Prinzip vom AstraZeneca-Impfstoff oder auch vom Sputnik-Impfstoff. So, und jetzt kommt BioNTech. Und BioNTech hat gesagt, der Bauplan, den man dem Körper anbietet bei AstraZeneca, das ist sowas wie der Grundriss von der Wohnung. Und dann muss sozusagen die Zelle im Körper in diesem Grundriss, muss dann einen Ausführungsplan erstellen und irgendwann hat sie das Eiweiß. Und dann hat BioNTech gesagt, es wäre doch eigentlich viel schlauer, wenn wir nicht den Grundriss nehmen, sondern gleich die Ausführungsbestimmung dieses Grundrisses, also die RNA. Und diese RNA, die verpacken wir auch nicht in harmlose Viren, sondern einfach in kleine Fetttröpfchen. Das können wir relativ schnell automatisiert herstellen. Da können wir auch relativ schnell von einem Merkmal auf andere ändern und applizieren das den Patienten. Und mit diesem Impfstoff hat jetzt BioNTech und Moderna große Erfolge gefeiert. Sie konnten relativ schnell diese Impfstoffe herstellen und die Impfstoffe haben eine große Wirksamkeit.
Okay, bleibt noch immer das Problem der aktuell bekannten Mutationen des Virus. Wie wirken die Impfstoffe hier?
Also, was jetzt die Wirksamkeit angeht, müssen Sie zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wirken sie dahingehend, dass sie die Entwicklung von Symptomen oder gar schweren Verläufen verhindern. Was alle Impfstoffe machen, ist, dass sie die Entwicklung von Symptomen oder gar schweren Verläufen sehr deutlich reduzieren. Das sind die berühmten 70-90% Wirksamkeit, die immer wieder kolportiert werden. So, was jetzt die neuen Varianten des Virus angeht, da ist die Datenlage so, dass der Schutz vor Übertragung oder der Schutz davor, dass man jetzt das Virus tatsächlich im Nasenrachenraum hat, der ist möglicherweise abgeschwächt bei den Mutationen. Die Entwicklung von Symptomen oder gar schweren Verläufen, also wie gefährlich das Virus für mich persönlich ist, wenn ich es habe, ja, die wird durch die Impfstoffe, nach dem, was man bisher weiß, aber trotzdem verhindert oder reduziert. Das heißt, die Impfstoffe sind gegen die neuen Varianten nicht unwirksam. Möglicherweise etwas schwächer wirksam, aber nicht unwirksam.
Dankeschön. Christoph, wir sprachen das letzte Mal schon darüber, wann wird der Gastrobetrieb wieder aufgenommen? Wann kann der Handel seine Pforten wieder öffnen? Ist es momentan zu verantworten, beziehungsweise wann ist es denn endlich soweit? Ostern steht ja quasi vor der Tür.
Das ist natürlich, glaube ich, die spannendste Frage, die wir gerade zu beantworten haben als Politik. Und viele Leute fragen zu Recht nach einer Öffnungsstrategie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt dann auch kommen wird. Warum bin ich mir so sicher? Weil ich einer von denen bin, der sie auch vehement mit einfordert. Und ich glaube, diese momentane Panikmache, die ist nicht ganz zu rechtfertigen. Denn wir haben ja jetzt auch in dieser Folge festgestellt, dass wir alle wesentlichen Kennzahlen sinken. Die Infektionszahlen sinken, der Inzidenzwert sinkt, die Bettenbelegung in den Krankenhäusern sinkt erfreulicherweise und es sterben auch weniger Leute, was ja ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite steigt die Zahl der Geimpften. Das heißt, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir mehrere begünstigende Faktoren nebeneinander haben. Die Leute sind mehr draußen an der frischen Luft, weniger drin. Es gibt mehr Leute, die geimpft sind. Die Hochrisikogruppen haben keine schwersten Krankheitsverläufe mehr und kommen nicht mehr ins Krankenhaus. Und wenn wir all das zusammennehmen, ich denke, dann müssen wir den Leuten auch ihre Grundrechte zurückgeben. Wobei es schon ganz eigenartig klingt zu sagen, wir müssen Grundrechte zurückgeben. Das ist nichts, was man verteilt. Das steht den Leuten zu. Und über allem steht immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und dieser ganze Grundsatzentzug, diese Entziehung dieser Grundrechte, den haben wir ja bisher immer nur rechtfertigen können, weil eine akute Gefahr für Leib und Leben besteht. Und wir wissen aktuell, dass die jüngeren Zielgruppen, also mein Alter, dein Alter, hoffentlich auch das Alter vieler Zuhörer, dass die halt nur ganz selten schwerste Verläufe haben. Und wenn diese unmittelbare Gefahr für Leben und Tod nicht mehr besteht, dann ist es die Pflicht, es ist kein Wunschkonzert, sondern die Pflicht der Politik, diese Grundrechte auch schnellstmöglich zurückzugeben. Meine persönliche Einschätzung, ich glaube, bis Ostern wird es noch schwierig sein, die Gastronomie zu öffnen. Ostern fällt ja dieses Jahr gleich auf Anfang April. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir danach auch wieder eine Perspektive für die Gastronomie haben. Und dann wird es doch sehr schnell vorangehen mit den Lockerungen. Und auch vor innerdeutschen Reisen habe ich keine Angst. Ich glaube, auch das wird möglich sein. Und dann ist ja schon das greifbare Ziel Mitte September, Ende September, dass jeder durchgeimpft sein wird, der das möchte, in Sicht. Also wir werden einen Sommer der Lockerungen haben, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
Professor Dr. Geckler, glauben Sie, dass innerdeutsche Reisen über die Osterfeiertage möglich sind?
Das glaube ich nicht. Und da gibt es ja, sagen wir mal so, drei Entscheidungsebenen. Das eine ist dieses Virologische. Wie verhält sich und verändert sich das Virus? Das zweite ist die Ausbreitung, also das Epidemiologische. Und das dritte ist ganz einfach die politische Entscheidung, die am Ende des Tages ja dann relevant ist. Und so wie jetzt im Moment die Entwicklung ist und wie auch ja noch die Unsicherheit ist, wie jetzt zum Beispiel die neuen Varianten die Inzidenz beeinflussen werden, ist meine Vorhersage, dass zu Ostern ein Urlaub wie 2019 nicht möglich sein wird.
Christoph, würdest du denn jetzt schon Urlaub buchen?
Ha, da kriegst du jetzt mal eine typische Politiker-Antwort. Es kommt darauf an. Also wenn ich meinen Urlaub natürlich regelmäßig im Ausland verbringe, insbesondere in nach wie vor Risikogebieten, dann würde ich ihn noch nicht buchen, weil bei solchen Buchungen ja natürlich weiterhin das Thema höhere Gewalt dann auch gilt. Das heißt, im Zweifel ist mein Geld vielleicht sogar weg. Wenn es aber darum geht, dass der Urlaub vielleicht flexibel gestaltet werden kann in Deutschland oder vielleicht sogar in Österreich, dann bin ich ziemlich sicher, dass man jetzt durchaus schon mal buchen kann. Grundsätzlich würde ich meinen Urlaub natürlich möglichst nah an der von der Bundesregierung gesetzten Impf-Deadline setzen. Das heißt also eher so Ende August, Anfang September, dann ist man doch auf der ganz sicheren Seite.
Geben wir die Frage doch mal an unseren Experten weiter. Professor Dr. Geckler, was sagen Sie? Ist ein Sommerurlaub sicher, umsetzbar oder sollte man sich lieber auf den Herbst freuen?
Sommerurlaub gehe ich davon aus, der wird möglich sein. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich auch nicht wie 2019. Wir werden Lockerungen haben, das Leben wird wieder lebenswerter werden, aber vielleicht bleiben ja auch ein paar Maßnahmen über eine längere Zeit bestehen. Und so ist ja vielleicht die Maßnahme, dass man in eng besiedelten Räumen vielleicht dann doch mehr mit Maske sich aufhält, dass man sich häufiger testet in bestimmten Szenarien. Ich denke, das wird noch längere Zeit bestehen bleiben. Ist ja vielleicht auch keine ganz starke Einschränkung. Aber unter diesen Kautelen wird Sommerurlaub möglich sein. Die Frage ist jetzt, wohin darf ich dann fliegen? Wohin darf ich dann reisen? Das hängt ganz einfach davon ab, wie sich in den Urlaubsgebieten natürlich auch die Inzidenzzahlen entwickelt. Aber ich vermute mal, dass innerhalb Deutschlands wird Urlaub möglich sein und es wird auch in einem Teil der beliebten Urlaubsziele wird es möglich sein, Urlaub zu verbringen.
Professor Dr. Gekle, hat denn der Lockdown für Sie persönlich auch irgendwas Positives? Was war denn Ihr schönstes Lockdown-Erlebnis? Erzählen Sie mal.
In dem Lockdown habe ich ganz viele neue Rezepte ausprobieren können beim Kochen, jetzt nicht beim Forschen. Und dadurch, dass man sagen wir mal, weniger Termine hatte, zu denen man hinfahren musste oder durfte, blieb mehr Zeit übrig, um mal wieder das eine oder andere Buch zu lesen, das schon seit Monaten auf dem Schreibtisch verstaubt ist.
Die zweite Folge Bernstiels Blickwinkel nähert sich dem Ende. Professor Dr. Gekle, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, das ein oder andere Gerücht aus der Welt geschafft haben.
Alles klar, besten Dank und Ihnen einen schönen sonnigen Nachmittag. Tschüss.
Ja, Christoph, auch an dich. Dankeschön. Es war mal wieder schön mit dir.
Das kann ich nur zurückgeben an beide.
ja, wie machen wir es beim nächsten Podcast? Haben wir denn schon ein Thema oder schmeißt du noch den Zufallsgenerator an?
Die Steilvorlage muss ich natürlich mitnehmen für diejenigen, die keine Hallenser sind. Da sind wir wieder am Anfang unserer Folge, Stichwort Impfskandal. Hier wurde ja angeblich ein Zufallsgenerator eingesetzt. Es stellte sich dann heraus, den gibt es so gar nicht. Stattdessen wurde im Sechs-Augen-Prinzip entschieden, was denn oder an wen denn Restimpfstoffe vergeben werden sollen. Und ich glaube, wir werden das auch im Sechs-Augen-Prinzip machen. Und eins kann ich schon versprechen, auch wenn ich euch das Thema noch nicht sage: Es wird definitiv wieder spannend und auch ein wenig heiter und improvisiert sein. Insofern vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert bitte, schickt uns eine E-Mail oder ruft einfach an, ganz altmodisch. Wir sind für euch da und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bernstiels Blickwinkel. Alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf der Christoph Bernstiel Facebook- und Instagram-Seite.